Hallöchen, hier spricht Abdelkarim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast. Auch heute mit am Start Lutz, ich bin Abdelkarim und ich hoffe, es geht euch gut. Hi.
Hi.
Ja, das klang ein bisschen komisch. Ich wollte Hallo sagen und dann Hi. Dann war es Hi. Ja. Ich bitte um Verzeihung.
Hi.
Ja.
Hi, wie geht es dir?
Bestens. Ich hatte jetzt keinen Urlaub. Ich war beruflich auf Rügen und das hat ein bisschen gut getan, muss ich sagen. Ich war zum ersten Mal da.
Du siehst frisch aus. Frisch aus, siehst du.
Boah, danke. Mir wurde sogar gesagt, ich bin braun geworden.
Oder nicht abgeschminkt. Eins von beidem.
Nein, ich bin, also danke fürs Kompliment. Ich habe heute Morgen schon geduscht. Mit einem Waschlappen natürlich. Und ich bin fit. Rügen war echt cool, muss ich sagen. Du warst schon mal da?
Ich glaube nicht, ne?
Ja, das kann ich
dir eher so empfehlen. Holland unterwegs, nicht Deutschland.
Ja, also Rügen kann ich dir nur empfehlen. Ich war jetzt... Ich habe einen Freund, der schon mal da war, der sagte, nee, da war nichts für ihn. Aber das ist ja ein Land der freien Meinung. Ich war da zum ersten Mal, 3 Tage sogar. Und es war super. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe natürlich das Tourismusprogramm gemacht vor dem Auftritt. Mit den Kreidefelsen reingezogen. Mit einer kleinen Schiffsfahrt. Der Kreidefelsen sah schön aus. Auf dem Boot hat der Mann auch die Infos rausgehauen und so weiter. Die habe ich mir alle nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist das der Kreidefelsen. Das Schöne ist, ich war auf dem Schiff mit, wir waren ungefähr 100 Leute, tippe ich mal, vielleicht sogar 150, mit Abstand der Jüngste.
Ja.
Und die ersten Minuten haben mich, die Schifffahrt dauerte 2 Stunden ungefähr, haben mich die Leute ein bisschen komisch angeschaut. Die ersten Minuten nur. Also entweder hat mich der ein oder andere erkannt und dachte, hier wird doch irgendwas gedreht. Oder, was weiß ich, dachten, was macht der hier, der passt irgendwie gar nicht ins Bild oder ist der Terrorist zu weit gefahren oder was auch immer.
Weißt du, was die gedacht haben? Ottfried Fischer hatte mal lange Jahre eine Serie, die hieß Ein Bayer auf Rügen. Und vielleicht haben die gedacht, Ottfried Fischer ist wieder da, als sie dich gesehen haben.
Ich habe eine gute Idee, ein Marokkaner auf Rügen.
Ein Marok auf Rügen. Kannst du sofort anbieten.
Ja.
War 100% ARD oder Sat.1, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ein Marok auf Rügen, zeitgemäßer geht's nicht mehr.
Ja, ich würde es auch gucken, ehrlich gesagt.
Ja. Ich unterbrach, entschuldige bitte.
Nee, gar nicht. So viel mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Außer du musst dahin als Fischfan. Ich habe da echt 3 Tage lang Fisch gegessen.
Ja.
Erster Tag war ganz tragisch. Da habe ich einfach so Fisch gegessen, den es auch hier gibt. Diese panierte Geschichten, die gar kein Mensch braucht.
TK Fischfrikadelle. Was auf Rügen und dann erstmal in der Nordsee. Erstmal schön in der Nordsee Fischfrikadelle essen.
Aber irgendwann mal haben wir einen Dings entdeckt. Einen, ich würde nicht sagen Geheimtipp. Strandhalle heißt der. Klingt sehr langweilig. Strandhalle in Binz.
Ja.
Aber wenn man da reingeht, der Laden sieht super aus und sehr lecker. Ich habe Ostdorsch gegessen. Kennst du das?
Ja, ich kenne Dorsch. Ja. Und Ostdorsch, weil er aus dem Osten kommt.
Und das war sehr, sehr lecker. Boah, das war echt. Ja. Ich kann leider, ich bin nicht so
Ein ganzen
Dorsch? Nein. Das war kein ganzer. Also ich weiß nicht, wie groß die normal sind, aber auf jeden Fall sah er nicht aus wie ein Fisch. Also da fehlte vorne und hinten alles. Aber es war wirklich sehr lecker und sehr hochwertig. Und es waren keine pseudo-edlen kleinen Portionen, sondern wirklich gut bürgerliche Küche. Da wurde sogar der Abdel satt.
Ja, Dorsch kennt man natürlich als Kabeljau, glaube ich, ist dann eher bekannt.
Ah, okay, Kabeljau. Das kann sein. Ich,
essen viele auch in Holland auch immer.
Ja.
Kabeljau, ja, stimmt tatsächlich. Eines der leckersten, finde ich persönlich.
Ja, dann fahren wir nach Rügen, mein Freund.
Nach Rügen?
Ja.
Geil. Und da bist du aufgetreten dann? In einem Strandbad oder?
Nee, so warm war es nicht.
Scheune?
Aber guter Hinweis, mit Strandbad und so warm war es nicht. Es war grandioses Wetter, 16 Grad. Aber wenn die Sonne knallt und die knallte durchgehend, war es gefühlt 22 Grad. Das war echt der absolute Hammer.
Ja.
Und es scheint wohl ein Rentnerparadies zu sein, zumindest jetzt im Herbst, weil da waren wirklich, also Durchschnittsalter relativ hoch. Trotzdem waren alle entspannt. Man merkt, die sind einfach happy da. Mhm. Und ich bin aufgetreten in einem Ort, oder ich sage sogar mal Stadt, die sich nennt Putbus. Gibt es eine schönere Bezeichnung für eine Stadt? Putbus.
Putbus, es klingt süß.
Ja.
Kommt so ein bisschen zu Bullbiber in Putbus. Das wäre so eine Kombi.
Bullbiber, er hat das Wort nicht vergessen. Ist ja krass.
Ein Bullbiber in Putbus.
Ja.
Putbus ist natürlich, muss man immer aufpassen, wenn man ein Ticket noch händisch kauft am Schalter, dass man da nicht in Cottbus landet. Ne? Das ist schnell passiert.
Ja, mir nicht zum Glück.
Ja.
Aber Putbus ist wirklich eine schöne Bezeichnung. Ich habe auf Facebook gefragt, habt ihr Infos zu Putbus? Und da hat haben mir ganz viele natürlich was zum Namen gesagt. Jeder hat versucht, mir zu erklären, warum das so heißt. Natürlich auch mich zu verarschen. Und sehr schön fand ich die Erklärung, Putbus klingt wie ein Bus, den man anlocken muss.
Wäre jetzt meine Frage gewesen. Put. Ne? Ja. Wie heißt denn der ÖPNV in Putbus?
Heißt der Putbus-Bus? Nein. Putbus. Und die Kontrolleure waren sehr entspannt, weil ich war da mit einem Freund unterwegs und der hat dann irgendwann, wir wollten eigentlich nur kurz mit dem Schiff fahren und dann fanden wir aber den Ort, wo wir eingestiegen sind, eher öde, wollten dann da nicht wieder aussteigen und sind dann weitergefahren nach Binz und sind dann da in den Zug gestiegen, Zugtickets hatten wir aber schon, war genau derselbe Preis, 7,30 Euro und wir so, ja, wir haben leider falschen Tickets, wir müssten eigentlich in Sassnitz, heißt es glaube ich, einsteigen, sind wir aber in Binz, der Preis ist derselbe, also steigen Sie ein. Ganz entspannt, steigen Sie ein. Ja. Nach dem Motto, was soll denn das? Geht mir doch nicht auf den Keks jetzt. Ist doch derselbe Preis.
Bei uns ist immer noch 9-Euro-Ticket.
7,30 Euro für einige Haltestellen.
Da hätte man sich geärgert mit dem 9-Euro-Ticket, auf jeden Fall.
Ja. Das ist sehr schön.
Ja, ich habe die Bilder gesehen, die Videos, die ihr gedreht habt von eurem Schiff aus. Und ich hatte natürlich den Gedanken gehabt, das wäre dein Kumpel, mit dem du auf Grund gelaufen bist aus Duisburg.
Nein!
Der mit dir jetzt den Rhein raufgeknallt ist bis nach Rügen. Nee. Im Motorsportboot.
Ja, aber guter Hinweis, den habe ich vor ein paar Wochen wieder gesehen. Ist kein Freund von mir, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen.
Macht einfach so ein Pirat.
Ja, ein Pirat. Und der hat mir gesagt, hey, wir haben noch eine Bootsfahrt offen. Er will das unbedingt nachholen. Eine entspannte Bootsfahrt. Die Abenteuerfahrt haben wir hinter uns. Er will aber die entspannte auch noch machen.
Dann möchte ich dich bitten, mehr zu filmen, wenn ihr die Tour noch mal macht. Und ich möchte da mehr sehen. Vor allem, wenn ihr wieder auf Grund laufen solltet.
Mach ich auf jeden Fall. Es regnet ja wieder seit ein paar Tagen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht mehr.
No, das ist ja eine Illusion, dass das jetzt so schnell gehen würde. Noch habt ihr genug Zeit und Möglichkeiten aufgrund
zu laufen. Werde ich gerade deswegen, Lutz, heute Abend wieder ins Albaner Café gehen. Da war ich 3 Wochen nicht mehr ungefähr. Und werde ihn suchen. Und sagen wir mal zu, wir müssen die Zeit nutzen.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wofür hat der ein Boot? Ist das so wie bei Peaky Blinders, wenn die Sachen aus London oder aus Birmingham rauskriegen wollen? Dann kommen die auf den Kahn und dann wird...
Ich habe nicht getraut, nachzuhaken. Ich hoffe, das ist nicht der Grund. Ich glaube, der genießt einfach sein Leben. Und das ist ein Hobby wahrscheinlich.
Du kannst ja mal gucken, wie ob da irgendwie im Boot, unten auf dem Boden so versenkbare Eingriffe sind.
Ich werde demnächst nachschauen. Ja. Wir hatten bei der ersten Bootsfahrt leider keine Zeit dafür. Aus Gründen.
Natürlich.
Aber ich werde nachschauen. Ja,
ist schön. Nicht schlecht. Also Rügen ist auf jeden Fall eine Reise wert. Hast du Angler gesehen? Gibt es da Angler?
Nee, bestimmt. Angler habe ich gar nicht gesehen. Aber die gibt es mit Sicherheit da. Aber ich habe die nicht gesehen.
Ist doch jetzt bei Oktober. Er ist noch zu früh. Bald Oktober, da geht man auf Platte. Weißt du, was auf Platte? Auf Plattfisch.
Ja, habe ich leider nicht gesehen.
So Scholle und sowas. Hast du Scholle gegessen?
Also, das war so ein Fischteller. War lecker. War lecker. Aber ich bin nicht so ein Fischkenner wie du. Deswegen...
Ja.
Ich würde auch die bekanntesten 4, 5, 6 Fischsorten nicht unbedingt immer am Geschmack erkennen, wenn die jemand mir hinlegt, sondern ich müsste das echt ein paar Mal jetzt essen und dann so, das ist jetzt Kabeljau. So schmeckt das. Dorade würde ich auf jeden Fall erkennen, habe ich schon ein paar Mal gegessen.
Ja.
Lachs erkennt man sofort natürlich. Ich bin Lachsliebhaber.
Natürlich.
Ich wiederhole mich, Lachs ist für die meisten Fischkenner wahrscheinlich sehr langweilig, aber ich finde, Lachs ist einfach der Hammer. Das ist einfach, boah.
Das ist ein richtig, richtig schöner, großer Fisch, wo eine ganze Familie von lange leben kann.
Ja.
Und man verbindet natürlich auch atemberaubende Dokus auf D-Max. Immer wenn wenn Lachs gefangen wird und so. Ne?
Ja. Was mich in Dings überrascht hat, in dieser Strandhalle, dieses Fischrestaurant, die haben nicht nur Fisch, aber die haben uns Rapsöl gebracht zum mit Brot reintunken. Und ich dachte mir, das machen wir mit Olivenöl oder Rapsöl ist doch was zum Braten. Jetzt übertreiben die aber hier ein bisschen, ne? Das muss, glaube ich, noch weg. Und dann habe ich es probiert und das schmeckte grandios. Das war der
selbstverständlich.
Aber ich hätte nie gedacht, dass man Rapsöl Brot reintun kann. Und ich dachte, das ist so Kategorie Sonnenblumenöl. Einfach zum Braten und fertig. Und das war hochwertiges Entspannung. Rapsöl.
Ja, selbstverständlich. Gibt es von allem immer das richtig Gute. Natürlich.
Es schmeckte leicht nussig. Das war echt super. Wir haben gefragt, wo gibt's das? Die so, ja, hier im Rewe oder Edeka, weiß ich gar nicht mehr. Aber nur da, auf Rügen. Das gibt's nicht in jedem Rewe in Deutschland. Das ist,
also war das aus lokaler Herstellung, ja, vermutlich.
Da stand Rügener Rapsöl drauf. Ja. Also wenn das kein Fake war.
Die, werden die auch Rapsfelder auf Rügen haben.
Ja, und das war echt sehr lecker. Boah.
Hast du mir eine Fläschchen mitgebracht?
Leider nicht.
Das,
ich kann dir sagen, warum.
Das damit ist ja genau der Kram. Ja, aber das ist genau der Kram, den man da mitbringt. Weil das gibt's dann nur dort.
Ja, okay.
Aber gut.
Der Seitenhieb ist angekommen.
Ja, kannst ja nochmal hinfahren mit deinem Kumpel dann. Auf dem Motorboot.
Nee, du musst da selber hin. Und dann bringst du mir bitte eine Flasche Rapsöl mit.
Mhm.
So machen wir das.
Wie läuft's mit dem Heizen? Gehörst du zu den Weicheiern, die schon angestellt haben?
Nein! Ich muss dazu sagen, ich würde mich gerne damit schmücken, hey, ich heize nicht wegen Energiekosten und für Frieden, aber ich bin generell jemand, der wenig heizt. Das könnte auch der Grund sein, warum ich das ganze Jahr erkältet bin. Ich bin halt ein eiskalter Engel und dieses Jahr noch nicht geheizt, sogar im Badezimmer noch nicht.
Noch nicht mal im Badezimmer?
Ja, bis jetzt noch nicht, aber ich vermute mal, es ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. A question of time.
Also ich halte mich auch zurück, wollte jetzt aber auch nicht hervorheben, was für verharrte Kerle sind. Weil ich habe hier immer noch, ohne Heizung habe ich immer noch gestrichen, 21 Grad in der Bude, auch abends.
Oh, das klingt aber viel.
Das ist ein alter Bau, 59 gebaut, 1959. Ja. Und die müssen noch am wenigsten geheizt werden. Ich habe mal im Internet was gegoogelt. Also da gibt es dann wirklich nach Baujahr sind die Abstufungen, ab welchem Datum man quasi beginnt zu heizen. Und da sind die ganz alten Gebäude quasi, die 59er nach dem Krieg, gehören noch zu denen, die am spätesten einsteigen. Aber, worauf ich hinaus wollte, und das ist nicht uninteressant, ganz wichtig dabei ist ja Schimmelbildung, wenn man nicht heizt.
Ja.
Das fördert nämlich die Schimmelbildung. Und ich habe mir so ein Hygrometer geholt, kostet 2-3 Euro.
Ja.
Ein Hygrometer, was die Luftfeuchtigkeit misst.
Okay.
Und habe hier mal in jedem Raum es hingestellt. In der Küche, ja. Und je näher man zum Fenster kommt, dann auch im Wohnzimmer. Die restlichen Räume, alles in Ordnung. Ist aber wirklich nicht dumm, weil man dann zumindest schon mal eine Übersicht hat, wo man immer die Heizung ein bisschen aufdrehen müsste.
Gute Idee.
Was aber dann wiederum, also wenn du halt dann denkst, okay, ich muss halt, damit kein Schimmel, also ist jetzt so ein bisschen überspitzt, aber damit 100% kein Schimmel entsteht, muss ich immer die Heizung in bestimmten Zimmern laufen lassen. Mhm. Das war ja nicht der Plan.
Ja, richtig. Ja.
Die muss dann auch nicht auf 5 sein, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz clever, sich sowas zu holen.
Hygrometer, ja. Lutz hat einen Werbedeal unterschrieben, man hört es leicht raus. Ja, aber woran merkt man das? Was sagt der Hygrometer? Was zeigt der an? Prozentangaben?
Feucht. Ja. Also das hatten sie auch im Frühstücksfernsehen diese Woche. Vermieter sagen 50. wäre die Maßeinheit, die Einheit, wo man was zu tolerieren ist. Ärzte sagen 60% Luftfeuchtigkeit.
Sollte es sein.
Wäre gesund, ja, genau.
Okay, ja.
Und alles, was drüber ist, ist dann eher förderlich für Schimmelbildung.
Oh.
Und zu trocken ist, glaube ich, auch nicht gut.
Ja, auf keinen Fall. Hygrometer werde ich googeln.
Ja.
Das ist echt so günstig, krass.
Ja, also jetzt Luftfeuchtigkeit messen, kannst du ja wahrscheinlich selber basteln. Kannst ja mal bei YouTube gucken, ob du so ein Ding selber bauen kannst.
Und dann macht's Boom.
Ja.
Mhm. Ich bastle ja nichts selber, ich hole mir das Ding.
Wie so oft.
Weil ich bin echt neugierig, Badezimmer, ob es da zu feucht ist, weil da duscht man ja ab und zu.
Yes.
Und kein Bock auf Schimmel. Ich hatte vor 2 Jahren hier Schimmel.
Ein Wechselspiel aus Lüften und Heizen, glaube ich.
Ein Wechselbad sogar, der Gefühle.
Ein Wechselbad aus Lüften und Heizen, genau.
Ja. Wann fängst du an zu? Hast du echt auch selber noch gar nicht geheizt dieses Jahr im Badezimmer? Ja, zu lügen.
Doch, Badezimmer auf 1. Ja. Wirklich.
Ja, ja.
Weil ich habe kein großes Badezimmer und da reicht es wirklich auf 1, 5 Minuten laufen lassen, gehst rein, oh, warm.
Ja, so. Ja.
Und genauso schnell ist es dann halt auch wieder gelüftet. Das ist praktisch, finde ich gut.
Ja, sehr
ich
gut.
Mag mein Badezimmer.
Das reicht ja, ne? Man braucht ja kein Riesenbadezimmer, man hat ja nur einen Arsch.
Ja, du noch.
So. Ja, sehr gut.
Ja, aber vielleicht hat sich ja auch bald.
Okay, die Weisheit des Tages, ja.
Ja, sehr schön. Ja, pass mal auf. Du hast hier deine ganze Sache, hast du dir auch noch angelesen?
Ja.
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 Ja, aber hast du Angst vor einem Blackout? Ich hau's jetzt einfach mal auf den Tisch. Weil das schwingt hier die ganze Zeit mit. Ich sehe ja die Panik in deinen Augen. Ja, was tun, wenn der Strom ausfällt? Oder wenn der Strom, sagen wir mal, was ich für wahrscheinlicher halte, wenn der rationiert würde.
Ja.
Aber ich glaube auch noch nicht mal, dass das passieren wird.
Ich bin optimistisch. Man kann sagen, warum auch immer. Ich war schon leider oft ohne Grund optimistisch. Putin und Einmarsch zum Beispiel war ich optimistisch, dass er es nicht macht. Aber beim Blackout bin ich optimistisch, dass das nicht passiert. Selbst, aber wenn, habe ich hier noch mit Sicherheit 100 bis 200 Teelichtkerzen oder wie man das nennt, die hier rumstehen. Also ein paar Tage heizen könnte ich. Die halten ja leider nicht so lange. Aber irgendwie habe ich wirklich, durch meinen Blick falsch gedeutet, in der Richtung keine Panik. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass der Blackout nicht kommt. Was ich ärgerlich finden würde, eine kurze Abzweigung, wenn ausgerechnet jetzt dieses Jahr ein schlimmer Winter kommt. Die letzten Jahre war der mehr oder weniger mild. Und wenn jetzt so ein minus 20 Grad Winter kommt, das wäre falsches Timing. Da hoffe ich mal,
dass. Also so ein Winter wie vor 2 Jahren. Oder vor 2, 3 Jahren war das. Wo es so richtig, also war hier zumindest richtig heftig.
Okay. Ja. Du hast dich schon ausgestattet mit irgendwelchen Zelten und.
Habe ich ja eh alles.
Ja. Du bist von Natur aus schon vorbereitet.
Nee, Habe ich auch nicht. Also in meiner Vorstellungskraft könnte ich mir maximal vorstellen, dass man dazu überginge, Stromversorgung zu rationieren oder so.
Ja, ja.
Aber auch das geht natürlich nicht, dass der Kühlschrank dann irgendwie von 12 Uhr nachts bis um 7 Uhr morgens aus ist.
Ich kann mir das auch nicht immer vorstellen. Wieder
abzauern. Nee.
Vielleicht geht's
dennoch
so gut und
dennoch hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, dass in dem ganzen Zusammenhang Aldi auf einmal angefangen hat, irgendwelche Solarstromaggregate, also so kleine, womit den Handy aufladen kannst, zu verkaufen. Also für den möglichen Blackout.
Das ist leider ich glaube, das ist irgend so ein Hype, weil das sehe ich seit Monaten, diese komischen Geräte. Überall liegen die rum und so weiter und so fort. Und jetzt springt auch Aldi auf diesen Hype-Zug auf.
Preppern ist in der bürgerlichen Mitte angekommen. Das ist jetzt, glaube ich, so. Das ist jetzt der Punkt. Es kam nach dem Krieg aus der bürgerlichen Mitte, das Preppern.
Ja.
Also das waren tatsächlich dann die Generation noch, nicht meine Eltern, sondern die anderen, die tatsächlich dann noch Zugang zu irgendwelchen Bunkern hatten oder tatsächlich noch die Konserven, Lager bei sich im Keller hatten gebunkert und alles.
Ja, und jetzt kommt es wieder zurück.
Das war früher eine relativ bürgerliche Sache, die auch nachvollziehbar ist.
Ja, natürlich.
Ja. Ja.
Ich bin gestern durch den Duisburger Hauptbahnhof gelaufen oder gegangen.
Oh Gott.
Und Nordsee war dunkel. Wir haben da so einen Nordsee, das riecht man auch durch den ganzen Bahnhof.
Ja, nicht nur das. Nicht nur das.
Ja, habe ich dann gefragt, wenn ich kurz fragen darf, ist das jetzt Energiesparen? Vorausschauend fahren oder was ist hier los? Und die Mitarbeiterin, nee, da haben wir einen Stromausfall. Hier ist irgendwas kaputt.
Ui, ja gut.
Ich so, was machen sie jetzt? Ich hätte auch, die so, wir warten, wir haben angerufen, wir warten jetzt. Ich hätte auch fragen können, dann können sie mir die Dinger ja jetzt günstig anbieten, die hier rumstehen, weil ich glaube, die hätten gar nicht verkaufen dürfen in dem Moment.
Nein.
Aber ich habe gefragt, kann man das noch essen? Also ich wollte da eh nicht holen, ich bin da durchgelaufen. Die so, ja, noch ist alles kalt, aber wie lange wissen wir nicht? Es ist alles aus.
Nee, aber ich glaube, in dem Moment, wo die Kühlkette unterbrochen ist,
wird
der Scheiß weggeschmissen. Das ist teuer.
Ja, ja,
einmal
ja.
So eine Vorratsladung weg. Nee. Ja, da muss man sich drauf einstellen.
Aber das sah irgendwie komisch aus.
Naja, aber du kannst ja zur Not dann auch immer noch Feuer in der Wohnung machen und so. Da ist ja noch alles möglich.
Feuer in der Wohnung, Lutz, bitte. Ein ganz dünnes Eis jetzt hier. Lutz, Feuer?
Ja, oder du holst dir so Balkonkästen, weißt du, so Blumenkästen aus Stein. Und dann kannst du da aus dem Fenster raus und dann füllst du da Kohle rein, Gitter drauf.
Ja.
Und dann kommt die Wärme, kommt ja ein bisschen in die Wohnung rein dadurch und du kannst auch noch außen kochen. Wäre schon mal
die Wärme,
die Lösung.
Und auch die Feuerwehr.
Kann natürlich sein, aber die werden in dem Moment sehr beschäftigt sein, da kannst du von ausgehen.
Ja. Es gibt einen Wärmetrick, der so seit ein paar Tagen die Runde macht, kann auch am Algorithmus liegen, weil ich habe es einmal angeklickt und dann wurde es mir 3, 4 Mal angezeigt. Irgendwie 3, 4 Teelichter in eine Backform und dann eine Mini-Vase auf die 3 Kerzen und eine größere Vase auf die kleinere Vase. und dann wartet mal halt ein, zwei Stündchen und dann spürt man eine gewisse Erwärmung des Zimmers.
Der Teelichtofen, der bekannte.
Ich kannte ihn nicht, aber jetzt kenne ich ihn sehr. Ich habe 3, 4 Clips schon gesehen.
Ich kannte ihn auch nicht. Ich habe es auch, weil vielleicht haben wir sogar denselben Tweet gelesen von einer Frau, die sagt, ja, jetzt müssen wir uns so über den Winter bringen.
Und dann ich habe es auf Google gesehen.
Auf jeden Fall habe ich mir das auch angeschaut. Es sieht halt nicht schön aus, ne?
Nee.
Es ist halt nicht schön. Also das kann man dann vielleicht noch schöner gestalten. Für am Tisch, alles in Ordnung. Funktioniert erstmal. Ist natürlich eine absolute Notlösung, aber auch das würde funktionieren.
Und ich glaube, es ist noch sehr gefährlich, wenn man mit der Hand an die Vase kommt. Ich glaube, die ist sehr aufgeladen.
Ja, also ist jetzt nichts, womit du ein Kinderzimmer irgendwie beheizen sollte.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, sollte der Blackout kommen, nehme ich alles zurück, aber ich bin optimistisch, dass er nicht kommt.
Ja, aber würdest du in Duisburg bleiben oder würdest du nach Bielefeld? Was würdest du machen?
Wenn eine Stadt auf den Blackout vorbereitet ist, dann Duisburg. Hieß ja wirklich Armageddon-Zustand sowieso schon die ganze Zeit. Ich würde dann meine Eltern fragen, ob die Bock auf Duisburg haben. Weil je mehr Leute in einem Raum, desto wärmer ist es.
Ja.
Dann würden wir hier rumlungern, rumchillen. Fernsehen geht leider nicht, weil Stromausfall. Aber ja. Da würde man sich hier anschweigen.
Aber wie, gut, man hat ja noch ein Auto. Das würde ja noch gehen. Stimmt.
Wie lange der Sprit
reicht. Also du würdest eher deine Eltern nach Duisburg holen, als nach Bielefeld gehen? Wäre es nicht entspannter, wenn du nach Bielefeld gehst?
Eigentlich ja, aber ich glaube, Duisburg würde eher mit einem Blackout zurechtkommen. Weil hier ist eh alles so, man ist irgendwie auf einen Notfall vorbereitet. Gotham City-Style.
Hm.
Ja, aber...
Ich empfinde das auch so, aber ich denke ja immer, der Notstand ist schon lange ausgerufen.
Ja, und Auto, schön und gut, aber... Mit einem Stromausfall funktionieren Tankstellen dann überhaupt noch? Unwahrscheinlich. Ich glaube, dann sind wir echt am Arsch, wenn es der Strom ausfällt.
Du müsstest die Tankfüllung haben. Ja, deswegen, es müsste auch irgendwie ein Kanister Benzin gelagert sein irgendwo.
Ja.
Und für die 10 Tage Essen und Trinken, vor allem Wasser, ne? Und auch alles Wasser, was noch in der Leitung ist, musst du abzapfen.
Ja, Mann.
Gelesen.
Ja.
In Kanister überall rein in die Badewanne laufen lassen.
Ja.
Und dann alles auf einmal trinken.
Aber du brauchst ja zu Hause nur 10 Flaschen Wasser. Im Notfall reichen die ja für 10 Tage. Für eine Person. 10 mal 1,5 Liter. Für einen Notfall reicht das.
Damit musst du dich auch waschen und so, ne?
Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Stimmt. Ne? Aber so ein bisschen mehr.
Da musst du auch Kaffee von kochen. Davon musst du auch Nudelwasser kochen.
Und Lutz, in einem Notfall. Dann in einem Notfall.
Kannst du auch mit Urinnudeln kochen, das weiß ich.
Ja, nein. Kannst
mir nichts erzählen.
Was? Dann musst du halt auch mal 10 Tage nicht duschen. Das muss erlaubt sein.
Ja. Waschlappen.
Das ist der Lutz-Anspruch. Trotz Blackout einfach ein weiter normales Leben führen. So, ich gehe jetzt mal kurz duschen.
Ich gehe hier runter an den Fluss, so wie früher. Das ist ja eine alte mittelalterliche Geschichte. Hier gehe ich runter an den Fluss, wasche mich dort im Spoikanal zwischen den Enten.
Und den Leuten?
Und dann nehme ich... Nehme ich meine Wäsche mit und werde sie auch im Fluss neben den anderen Webern dann waschen. Weber.
Ja. Kleve könnte echt eine schöne Stadt sein, so ein bisschen so oldschool. Dieses Risser-Feeling ohne Strom.
Da bist du ganz schnell wieder da.
Ja,
glaube ich schon. Ja, du fängst an zu grübeln. Ja, jetzt langsam.
Ich überlege gerade, vielleicht doch nach Kleve beim Blackout. Weil ich war ja 2, 3 Mal da und es ist ja gefühlt schon ein Blackout-Zustand.
Also jetzt fang mal an. Pass mal auf. Duisburg hat nichts zu befürchten. Wenn die Russen das sehen, sagen die, ach, hier waren wir schon.
Ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Apropos, die Russen waren hier schon. Stellt sich hier aktuell eine Frage.
Mhm. Ne? Ach so, ja, die Russen kommen.
Richtig, die Russen kommen. Und,
ja, und jetzt unsere Republik. Werner, geh mal in den Keller, ich glaube, die Russen sind da.
Ja, dürfen sie denn kommen? Das ist doch die Frage, die sich gerade stellt.
Ja.
Also von uns aus.
Ja, gute Frage.
Ja.
Ja, also ich kann, willst du jetzt von mir wissen, ob sie kommen dürfen oder was?
Nicht rechtlich, das hatten wir beide eh nicht zu entscheiden, aber deine Meinung.
Naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kommt drauf an.
Richtig, kommt drauf an. Das ist ja das Problem, was man bei allen Flüchtlingen hat. Also wie du schon sagtest, es gibt ja schon rechtliche Regelungen. Und natürlich dürfen russische Flüchtlinge nach Deutschland, nach meiner Meinung. Aber sowas von eindeutig, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Es gibt echt einige Leute, die sagen, so, die Russen haben den Krieg angefangen, jetzt dürfen die ja auch nicht rein. wo ich mich schon frage, das Rechtsstaatsverständnis, das ist leider schon bei vielen Leuten ein bisschen sehr, sehr verkümmert mittlerweile. Quasi, nee, wir sind die Guten und die Russen sind die Bösen, also dürfen sie jetzt auch nicht hier rein als Flüchtlinge. Ich weiß nicht, wie man auf diesen Gedanken kommt und ihn ernst meint. Das ist das Lustige.
Ja, weil es bisher so war. Deswegen. Ganz klar. Also im Zweiten Weltkrieg wäre es nicht denkbar gewesen, dass russische Flüchtlinge nach Deutschland oder dass ja deutsche Flüchtlinge, die konnten in die USA auswandern, aber Nazis waren in den USA dann nicht in New York zum Beispiel akzeptiert. Da wurde dann die Polizei gerufen.
Ja, okay.
Und das ist dann so ein bisschen der Unterschied. Und es wäre auch gut, wir haben natürlich keinen eisernen Vorhang, aber die Situation ist natürlich so, dass man sagen kann, ne? Also die Verhältnisse zwischen den Ländern sind jetzt wieder wie in der Zeit. Und auch da war es doch mit sehr, sehr viel Hürden behaftet, als russischer Staatsbürger nach Deutschland zu fliehen.
Ja.
Das ist jetzt einfach nur mal so gesagt. Und jetzt in der Kriegssituation, wo wir ja auch sagen, Russland bedroht uns dann auch in zweiter, dritter Reihe, ist das dann auch eine gewisse Bedrohung.
Ja.
Zumindest für den Geheimdienst. Also wenn du es jetzt direkt mit 2015 vergleichen würdest mit der Flüchtlingssituation, da hatte man dann die Befürchtung, okay, da können Terroristen drunter sein. Aber die kamen nicht aus einem Land, was uns quasi bedroht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und die Situation haben wir jetzt schon. Und da wurde ja auch bei der Bundespressekonferenz gesagt, natürlich sind die Leute willkommen. Aber vor allem bei Militär-Hintergrund müssen wir natürlich sehr, sehr genau checken, wer das ist.
Ja, natürlich. Das ist ja klar. Wenn der Geheimdienst irgendwelche Informationen hat oder irgendwelche krassen Ermittler, die für eine Gefahr sprechen, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja klar, dass man einen Terroristen oder einen Kriminellen oder einen im Auftrag Putins nicht, der uns hier zerstören soll oder angreifen soll oder schwächen soll, nicht reinlassen darf, das ist ja klar.
Ja. Und was auch ein Gedanke ist, der da mitgeht, ist, alle sind Flüchtlinge, alle sind gleich. Kann man jetzt ukrainische Flüchtlinge mit russischen Flüchtlingen zusammen unterbringen? Birgt das dennoch Konflikte? Whatever, ne?
Das Problem hat man leider bei arabischen Flüchtlingen auch. Der Deutsche, der es rechtlich gut meint oder auch moralisch gut meint, hat dann so ein Flüchtlingsheim, wo alle verschiedenen Araber nebeneinander leben, weil die alle gleich aussehen. Aber eigentlich haben die voll die Konflikte untereinander, bestimmte arabische Gruppen. Das sind irgendwelche, was weiß ich, halt wie ein Ukrainer und ein Russe. Ein Laie könnte die optisch nicht unterscheiden und dann leben die miteinander, was du gerade ansprichst. Und dann könnte es Stress geben und Ärger und noch Schlimmeres. Und das erlebt man ja in arabischen Flüchtlingsheimen, in den Araber leben, immer wieder mal.
Das aufgrund der Situation der Unterbringung, wo auch ganz andere Gründe schon zum Konflikt führen.
Das sowieso, ja. Das ist sowieso eine gereizte Stimmung da. Und wenn dann nebeneinander Menschen leben, die sich in einem anderen Land gegenseitig angreifen würden, das ist natürlich Konfliktpotenzial. Wobei man sagen muss, die Russen, die jetzt fliehen würden aus Russland, weil sie keinen Bock auf den Krieg haben. Die haben ja eh erstmal keinen Bock auf den Krieg. Die sind dann eh nicht unbedingt pro Ukraine, weil viele fliehen ja, weil die einfach keinen Bock auf den Krieg haben selber.
Richtig, richtig.
Aber immerhin haben sie wenigstens keinen Bock auf den Krieg. Das ist ja schon mal etwas. Und dann muss man halt meinetwegen eiskalt fragen, Russe oder Ukrainer, und dann trennen wir das. Aber solange man den Leuten nicht in den Kopf gucken kann, muss man Flüchtlinge reinlassen. Das ist ja auch bei arabischen Flüchtlingen der Nachteil. Natürlich weiß jeder, da sind auch schlimme Menschen dabei, die böse Absichten haben. Aber solange man nicht in die Köpfe gucken kann, kann man nicht einfach auf Verdacht ohne Ermittlungsergebnis einfach sagen, nee, wir lassen dich jetzt hier nicht rein. Oder man sagt, wir vergessen jetzt mal die Menschenrechte und setzen andere Prioritäten. Das ist...
Was ja so ein... hat ja auch Melnik gesagt, ne?
Ach, mein Liebling.
Jetzt, dein Liebling Melnik, wenn jetzt... warum jetzt die aufnehmen, die bisher das gut geheißen haben und nicht dagegen angegangen sind? Warum man die jetzt aufnehmen sollte?
Ja. Ich bin nicht der größte Melnik-Fan, das weiß man, glaube ich, mittlerweile, wenn man mich kennt, nicht wahr? Aber das hat ja mit Flüchtlinge reinlassen, da hat ja die Gesinnung nichts mit zu tun, bis zu einem gewissen Punkt. Also, das weiß ich nicht, was das... Nee. Ob ein Flüchtling ins Land reinkommt oder nicht, das entscheiden leider was ist leider, zum Glück, ausschließlich rechtliche Gesichtspunkte. Da mussten Profis ins Gesetz gucken und sagen, erfüllt er die Voraussetzungen, um Flüchtling zu sein? Ja, nein. Und nicht, ob der irgendwie mal anderer Meinung war oder die schlechtere Meinung hat oder nichts gegen einen Krieg getan hat oder was auch immer.
Ja.
Ich finde Meldiks Äußerungen nämlich eh nicht ernst, also bei aller Friedensliebe. Er ist betroffen vom Krieg, deswegen hat er eh jedes Recht dazu, sich aufzuregen und Unsachliches rauszuhauen. Aber dann höre ich lieber auf andere Ukrainer, die etwas sachlicher sind, auch in so einer schlimmen Situation. Ja. Meldik als Late-Night-Show-Moderator.
Ja, der Botschafter hat seine Botschaft abgegeben.
Ja, richtig.
Danke, die Botschaft ist angekommen.
Ja.
Also Grund dafür, also Fluchtursache ist natürlich der Krieg indirekt, richtig jetzt ausschlaggebend waren natürlich die ganzen Einberufungen.
Ja.
Aufgrund der Teilmobilmachung. Und ich fand es jetzt wieder die letzten Tage echt interessant, wie breit gefächert dann doch irgendwie die Berichterstattung ist. Also man hört sowohl, also vor allem auch wieder in Hauptnachrichten, war es natürlich alles sehr auf emotional gesetzt, weinende Kinder, die ihre Väter quasi in Krieg ziehen sehen müssen, Frauen genauso. Und das waren so die Hauptbilder, die man bekommen hat. Dann kam jetzt gestern noch dazu der Typ, der da rumgeballert hat bei einer Einberufung, also auf die Vertreter der Armee da geschossen hat. Aber genauso bekommt man Meldungen von irgendwelchen Journalisten, die sagen, ich habe Kontakte nach Russland und die Leute, die eingezogen werden sollten, haben gesagt, die haben zwei Kinder und dann wurden die erstmal wieder nach hinten gestuft. Okay. Das sind genauso Infos. Ne? Es ist aber, glaube ich, also immer noch, glaube ich, wo bei uns so ein bisschen immer das schwer zu begreifen ist, einfach wie riesengroß die Bevölkerung in Russland ist und wie viele mobil gemacht werden könnten.
Ja, ja.
Dass das jetzt halt echt nur ein sehr kleiner Teil ist. Und irgendwie gab es dann doch sehr viele Leute auch in sozialen Medien, die vermuten, dass da auch erstmal so die tumbe Landbevölkerung verheizt wird. Also man hat ja da Menschen gesehen, die da angesoffen quasi dann angekarrt wurden, wo man auch sagt, ja, die sind dann betrunken gemacht worden, um dann quasi zu unterschreiben oder so.
Ach du Schande, ja.
Ja. Also, keine Ahnung. Ich finde es alles sehr, sehr schwer einzuordnen.
Ich sowieso. Also ich habe eh jetzt gemerkt, die letzten Monate, es äußern sich viel zu viele Nicht-Experten zum Krieg. Man kann seine Meinung haben, so wie ich auch. Mhm. Und das ist, dann sollte man auch. Man macht sich ja Gedanken, man schaut Nachrichten. Aber diese, wie nennt man das, Einschätzung der Lage, diese richtig punktgenaue, ich schätze es mal ein, von Leuten, die Kolumnen schreiben sonst, die mit Krieg nichts zu tun haben, dann denke ich mir, ja, das ist leider unglaubwürdig. Also man kann nicht 20 Jahre lang über Thema A bis Y reden und dann auf einmal über Thema Z voller Profi sein innerhalb von 3 Monaten. Das ist unglaubwürdig, da höre ich lieber irgendwelchen echten Kriegsexperten zu. Auch zu der Teilmobilmachung höre ich so viele verschiedene Ansagen. Auch das, was du alles gehört hast, habe ich schon gelesen. Dann habe ich noch gelesen, es werden russische Minderheiten in den Krieg geschickt, auf die Putin eh keinen Bock hat. Nach dem Motto, jetzt mache ich mal Ukraine angreifen plus ethnische Säuberung gleichzeitig.
Ja, ist das so? Ich habe es gerade sehr, sehr schwammig formuliert. Also du hast jetzt quasi so zitiert, wie es dann auch auf Twitter gesagt wurde. Also ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob das stimmt.
Ja, ja, ich auch nicht. Ja.
Aber
ja. Und Videos von russischen Soldaten, die sich beschweren, dass sie mit ganz schlechter Ausrüstung in den Krieg geschickt werden, mit irgendwelchen abgestandenen, verrosteten Gewehren oder was auch immer.
Das ist aber auch wieder alles so, wenn ich Propaganda schreiben müsste, würde ich erstmal genau das anführen.
Ja, ja, weil genau da sagen ja auch, hat ein Journalist zumindest, hat das auch gleichzeitig gesagt im Bericht, natürlich wissen wir nicht, ob diese Berichte wirklich echt sind oder nicht einfach Propaganda. Das ist halt so, wir sind nicht vor Ort.
Ja.
Und dann werden wir halt informiert oder uninformiert, was auch immer.
Hm.
Und ich habe von einem Experten gehört, weiß leider nicht mehr, was er genau macht, aber ein echter Experte, er sagte, seiner Ansicht nach würde eine 300.000 Menschen Mobilmachung eher so lange dauern, dass es erst im Frühjahr losgehen kann.
Das ist richtig. Und selbst jetzt bis dahin, wenn du doch nie eine Waffe in der Hand hattest und dann heißt es, ab Frühjahr geht's in Krieg, viel Spaß.
Ja, ja, ja.
das ist ein Himmelfahrtskommando. Wer soll das denn in der kurzen Zeit irgendwie sich drauf schaffen? Also allein die Kondition dafür.
Dreckscheiße. Alles scheiße. So banal, wie es klingt, ist es eigentlich. Mann. Ich hoffe einfach, dass sich die diplomatischen Bemühungen von Herrn Scholz und von allen anderen, die diplomatische Beziehungen endlich mal lohnen würden und dass dieser Putin endlich mal mit sich reden lässt. Weil im Endeffekt Krieg ist scheiße für alle Beteiligten. Für die Angegriffenen erst recht, weil die können nichts dafür. Aber für die Angreifer aktuell ist es auch katastrophal. Es sterben Menschen, die nichts dafür können. Du merkst, Lutz, ich bin einfach überfragt.
Ja.
Wir haben ja unsere eigenen Sorgen. Zum Glück merkt man an den Sorgen, die wir in Deutschland haben, worüber wir reden, dass es uns echt gut geht. Also Inflation, Corona, Spätfolgen, finanzielle Situation, alles schlimme Sachen. Aber bei vielen anderen Gesprächen merkt man echt, wir haben zum Glück noch Zeit für Luxussorgen. Und das zeigt uns echt, dass wir mit dem Geburtsort Deutschland eine Menge Glück hatten. Muss man leider einfach so sagen.
Wir ja. Wir hatten damit wirklich Glück bisher.
Ja.
Wir haben immer noch Glück da bisher mit, mein Gott. Also
ja. Also Aufregerthema gestern zum Beispiel, und auch das zeigt, dass wir echt Glück hatten, ist die neue Kapitänsbinde der Deutschen.
Ganz heißes Ding, ganz heißes Eisen.
Da kann man sich die Finger echt nur verbrennen. Ich muss zugeben, die Aufregung finde ich ein bisschen zu viel, trotzdem finde ich die Kapitänsbinde echt völlig, also was ist das denn für ein, wer verarscht da wen eigentlich jetzt? Also die braucht wirklich gar kein Mensch.
Also vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen,
ja.
Man ist ja bisher immer mit Regenbogenbinde aufgetreten.
Ja.
Richtig? Und für Katar war das ja eigentlich auch geplant, nicht wahr? Da wollte man auch sich solidarisch zeigen.
Ja.
Aber
man hat sich dann gedacht,
könnte schwierig werden.
Ja.
Ja, man hat sich gedacht, so jetzt ganz konsequent kann man es auch nicht machen. Man hat jetzt einfach mal die Farben genommen, die nicht im Regenbogen vorkommen, richtig? Und die zusammengeklatscht.
Ich weiß nicht, ob keine davon vorkommt im Regenbogen. Ich denke schon, die eine oder andere, aber auf jeden Fall eine ganz neue, also die Verwechslungsgefahr zum Regenbogen ist gleich null. Ne? Das sind 6, 7 Farben. Ich glaube, es sind 6 Farben. Die ersten 3 Farben kenne ich von der Afghanistan-Fahne, aber in einer anderen Reihenfolge. Rot, ja. Grün, Schwarz, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. Und dann kommt
in keinem Regenbogen, ja, rot schon.
Ja, und dann kommt Schwarz. Pink, Blau, ja. Gelb, glaube ich. Vorher dachte ich, es war rot, dann wäre es die Rumänien-Fahne, die Farben. Aber nee, es ist Pink. Pink, Blau, Gelb. Die Streifen ganz rechts sind dann Ukraine-Fahne quasi.
Ja.
Und das ist natürlich, die DFB-Marketing-Abteilung hat wieder Nachtschichten geschoben. Die haben wieder zugeschlagen. Mit Bierhoff im Nacken haben die was gebastelt. Und das finde ich leider.
Gestern bei der Übertragung im TV wurde es auch nur ganz kurz angesprochen. Ja, die neue Kapitänsbinde, ja, das ist wichtig, steht nicht nur für Toleranz. Ah, hier kommt nochmal das Foul. Das gucken wir da nochmal. Wirklich, genau so.
Ja, sehr gut. Hier kommt nochmal die Grätsche von Gnabry. Das ist sehr wichtig.
Nicht nur für Toleranz, was wichtig ist. Ja, jetzt nochmal.
Ja.
Also es wird natürlich, also es waren auch viele von den Grünen, so vor allem so von den Jüngeren, die Eierlosigkeit vorgeworfen haben. Diese Frechheit. Das ist ja jetzt wohl ein Witz oder was?
Es ist definitiv, also ich bin auch kein Fan von Regenbogenaktionen in Katar, weil das ist einfach Symbolfaktor, der nach meiner Meinung nichts bringen wird. Ja,
aber wenn vorher gesagt wird, wir zeigen Flagge und das Ding trage ich jetzt schon die ganze Zeit vorher und dann kommt man mit einem veränderten Ding um die Ecke, dann ist es schon
genau
ein bisschen, vermutlich ist es nicht dumm gewesen, ne? Aber es ist natürlich sehr, 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 sehr wenig.
Ich finde es auch schon ein bisschen, ich finde es leider auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Oder dumm ist vielleicht ein hartes Wort. Aber völlig sinnlos, weil Katar oder die FIFA hatte nie im Leben gesagt, so, Deutschland, wir müssen dich leider disqualifizieren, weil Neuer hat eine Regenbogenfahne als Binde. Also wäre nie im Leben passiert. Strafzahlung, wie viel hätten die zahlen müssen? Was weiß ich, 100.000 Euro meinetwegen, ich weiß, keine Ahnung, wenn die überhaupt was zahlen müssten. Ja, das ist völlig überflüssig. Und dann noch die Ausrede. Diese Farben sind jetzt für alle, nicht nur für die Regenbogengemeinde, nenne ich sie mal, LGBTQ und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber auf jeden Fall ist die für alle. Liebe und Frieden für alle Menschen auf dem Planeten Erde. Und dafür haben wir diese Farben jetzt. Eine nette Ausrede. Aber aktuell ist Hauptthema in Katar, neben den leider gestorbenen, vielleicht sogar getöteten Mitarbeitern, wenn das so fahrlässig war. Mittlerweile spricht man von plus minus 21.000 ist Hauptthema, ganz klar, die Diskriminierung, Benachteiligung von, ich sag jetzt mal, von schwulen und lesbischen Menschen und anderen. Das ist Hauptthema, darum geht's ganz klar. Da kann man nicht mit so einer Ausrede, mit so einer neuen Regenbogenflagge sagen wie, nee, wir machen alles mit One Love und so weiter. Das ist schon ein bisschen schwierig.
Hm.
Leider. Eingeknickt. Klarer Fall von eingeknickt. Und ganz ehrlich, für 3 Spiele in der Vorrunde, danach fliegt Deutschland eh raus, kann man auch mal mit einer echten Regenbogenfahne.
Das ist jetzt. Ja, und Uli Hoeneß hat ja nur auch gesagt, es ist ja einfach dadurch, dass wir die WM da machen, dass wir da so oft zur Kontrolle vorbeikommen quasi. Dadurch wird es ja auch für die ganzen Arbeiter, werden die Arbeitsbedingungen ja viel besser. Dass die aus anderen Ländern natürlich da auch rüberkommen auf komische Art und Weise, das hat Herr Hoeneß jetzt nicht wirklich alles berücksichtigt. Aber wenn sie da sind, dann sind die Arbeitsbedingungen so, dass man nicht zu 100% sterben muss. So kann man es vielleicht formulieren.
Ja, der Hoeneß, das ist wirklich.
Hast du seinen Selbst-BR-Anruf beim Doppelpass gesehen?
Ja, natürlich. Das ist für mich der neutralste Lobbyist, Katar-Lobbyist, den es aktuell gibt. Das ist also wirklich, das ist toll. Was er da. Also ich wäre, wenn ich beim FC Bayern was zu melden hätte, wäre ich ganz klar für ein Interviewverbot. Und vor allem ein Anrufverbot, es sei denn, er ruft Domian an. Das würde ich ihm noch erlauben. Aber der Anrufer ja.
Uli Hoeneß ist jetzt halt auch so ein bisschen der Altkanzler, so ein bisschen wie der Schröder, ne? Wobei er war ja nie anders. Also Uli Hoeneß war ja nie anders.
Das stimmt auch, aber man kann doch nicht so einen Scheiß labern.
Ja, aber anders kann man sich doch die Welt gar nicht mehr zurechtbiegen.
Da hast du auch recht. Es ist im Moment einiges aus den Fugen geraten.
Ja, weißt du, was der Punkt ist? Hoeneß hat ja recht mit vielem, was er da sagt. Und genauso hat Rettich oder was wir davor gesagt haben, hat ja auch viel Richtiges.
Ja, ja.
Aber es gibt da ja nicht die moralisch adäquate Lösung dabei.
Ja,
die wir jetzt haben. Also, was natürlich nochmal ganz klar gesagt werden muss, warum findet eine WM in Katar statt? Weil es den Katari zur Imagepflege dient.
Sowieso, ja.
Und sie darüber dann natürlich auch wieder ihre Geschäfte pflegen können. Über diese.
Ja.
So, das ist der Deal von Katar aus und dass die westliche Welt oder die FIFA, ich sage immer westliche Welt, hast mich auch schon korrigiert, aber die FIFA ist ja nur ein westliches Unternehmen, wenn wir es so sehen, ne? Und die führt die FIFA und die westliche Welt damit am Nasenring. Durch die Manege, mit ihrem auf einmal eigenen Eröffnungsspiel und so weiter und so fort. Da kann dir noch passieren, dass die das Finale noch verschieben und dann um 2015 spielt ihre Mannschaft nochmal ein Benefit-Ding. Oder haben eine Wildcard für Spiele Platz 3 gewonnen.
Ja, ganz spontan. Ja.
Kann, ey, nicht auszuschließen.
Ja. Hm.
Natürlich. Sind wir in der und wir sind genauso in der Situation, dass man das Öl aus solchen Staaten holen muss. Und wir werden nicht nur mit Ländern kooperieren können, die auf dem gleichen moralischen Status, Menschenrechtsstatus sind wie Deutschland. Haben wir auch noch nie. Ja,
mittlerweile sogar Schweden eingeknickt.
Ja. Oder dürfen wir noch mit Italien jetzt?
Eieiei, stimmt, die sind ja sogar noch krasser eingeknickt als Schweden. Eieiei.
Jetzt, wo eine krass. Frau an der Macht ist?
Hallo, bitte. Nein, nicht. Ja, also Italien hat sich das überrascht. Mich hat es auf jeden Fall überrascht, ehrlich gesagt.
Wieso? Das war doch auch wieder mit Ansage. Das war ja nur, also jetzt.
Ja, aber wenn das Ergebnis dann amtlich ist, ist das irgendwie eine Überraschung. Im Jahre 2022 so eine rechtsradikale Partei, das ist schon hart.
Ja, darf ich noch ganz kurz abschließend was sagen? Noch einen wichtigen Satz von Rettich, das Killer-Argument für mich.
Ja, bitte.
Der auch sagte, klar, Hoeneß plädiert jetzt natürlich dafür, dass man mit diesen Ländern Geschäfte machen muss.
Ja.
Aber genauso war es ja auch mit Russland.
Mhm.
Ja. Das ist ja auch dann wirklich, ne? Also natürlich ist das jetzt nicht mit Russland vergleichbar von der Größe oder von dem Gewaltpotenzial her. Aber genauso ist das ja, dass man sich von solchen Ländern halt nicht komplett abhängig machen darf.
Ja, definitiv.
Aber
das
führt jetzt wiederum zu weit und ich glaube auch nicht, dass Andreas Rettich da die absolute Übersicht hat. Nur wir werden immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, dass wenn wir diesen Standard, den wir europäisch nennen, halten wollen, wir auch mit solchen Ländern Geschäfte machen müssen.
Also, was die ganzen Energiegeschichten angeht, auf jeden Fall. WM hätte Katar nie im Leben sehen können. Wir machen aber eine WM-Folge irgendwann, mein Freund. Und dann werden wir alles hier wirklich, aber sowas von aufdröseln, dass der Uli Hoeneß uns anrufen wird.
Gut.
Das wäre doch was.
Fritelli. Nimmst du die Fritelli auch?
Bitte. Jetzt reicht's aber hier. Ja, gut.
Könnte ich die mit Blattsalat haben, die Fritelli, bitte. So, Fritelli d'Italia. Jetzt ist sie da. Giorgia Meloni. The fuckable Weidel.
Also bitte. Jetzt reicht's aber hier. Nee. Rechtsradikal. Da gibt's nichts schön zu reden. Definitiv, nach meiner Meinung. Ich habe mir gestern Interviews und Reden von ihr reingezogen. Angeblich postfaschistisch ist die Partei. Das ist so ein lustiges Wort, habe ich ja noch nie gehört. Für so eine Partei. Ja. Nach dem Motto, wir haben vor Jahren uns vorgenommen, uns vom Oldschool-Faschismus zu verabschieden und jetzt gemäßigt faschistisch zu sein oder was auch immer die da meinen. Und da habe ich mir die Reden angehört, weil ich dachte, hör mal zu, Abdel, beruhig dich. Ist die Partei wirklich rechtsradikal? Ne, wir kennen das Netz. Hier und da mal wird übertrieben. Und dann habe ich mir Reden angehört. Das ist ganz klar AfD. Ganz eindeutig AfD. Also sowas von eindeutig. Und ich wundere mich, dass deutsche Menschen im Netz schreiben, jetzt akzeptiert man die Demokratie. Oder Manfred Weber von der CSU. Der hat gesagt, ich würde, also sinngemäß, aber es ist auch keine Fälschung jetzt, es ist kein Zitat, aber er hat das auf jeden Fall gesagt, bei der Bewertung der Partei wünsche ich mir ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich denke, wer hat dich denn verarscht? Also das ist eine rechtsradikale Partei, die da jetzt an der Macht ist. Das ist nicht lustig. Und die Reden und die Aggression, sie gibt sich ab und zu Mühe, sympathisch und cool rüberzukommen, hat sie auch drauf, aber es gibt auch Reden, wo sie richtig schreit, wo ich denke, boah, ekelhaft.
Bei ihr schwingt immer Aggression mit. Also das ist, die Parallele zu Weidel und Storch ist dann auch da, bei denen ist es halt auch noch so. Nur Meloni sieht halt besser aus und ist charismatischer.
Ja, charismatischer ist er auf jeden Fall.
Da geht noch viel mehr Gefahr von aus. Also glaube, wir müssen uns keine Sorge machen, dass Deutschland hinter einer Alice Weidel oder einer Storch hinterher humpelt. Aber wenn so ein Gesicht kommt, und die ist ja auch schon lang dabei, ne? Die ist ja, glaube ich, auch neu, irgendwie so ein französisches Interview oder eine Doku über sie mal angeklickt. Die ist ja schon mit 19 seitdem sie 19 ist, ist die in der Politik und hat damals auch so Mussolini als Vorbild genannt mit 19.
Das ist schon wirklich, also hart. Ja. Und das Parteilogo, das hat so eine Feuerflamme und diese Feuerflamme ist genommen von der rassistischen Partei, aus der sie sich herauskristallisiert haben. Und die ist ganz klar rassistisch, ganz eindeutig. Und der Strich unten soll symbolisieren den Sarg von Mussolini. Das ist leider einfach nur hart.
Sagen die aber hoffentlich, also wenn man jetzt denen das einfach nur unterstellt, dann ist es vielleicht ein bisschen dünn, wenn sie es selber sagen. Dann
nein, das ist wirklich Fakt.
Chapeau. Ja, nicht schlecht.
Das ist Fakt. Es sei denn, was ich gestern gesehen habe, ist eine Lüge. Also ich muss ehrlich zugeben, ich dachte mir, nein, das glaube ich nicht. Ein Grab von Mussolini soll das symbolisieren. Das ist schon echt hart. Hab dann das gemacht, was man als Laie macht, Wikipedia. Und es scheint wirklich, das ist wirklich so. Und natürlich, Wikipedia wird echt immer wieder mal belächelt, aber so schlecht ist Wikipedia auch nicht. Ich werde aber trotzdem diese Woche auf jeden Fall mich weiter über diese Partei schlau machen, weil das ist echt krass, dass die es an die Macht schaffen mit der Vorgeschichte. Das ist wirklich schon, also für alle, die gedacht haben, Faschismus im Jahre 2022, können die noch an die Macht, ist diese Fratelli d'Italia der Beweis. Es geht auf jeden Fall noch, wenn wir pennen.
Da haben einige auch viel missbauen müssen, damit so eine rechte Partei nach vorne kommt. Das darf man vielleicht auch nicht immer ignorieren. Da muss auch von allen anderen Parteien muss halt richtig Scheiße abgeliefert werden, damit so eine Partei nach oben kommt. Und das sind die Gefahren. Also es müssen viele Sachen zusammenspielen, damit so eine Partei nach vorne kommt. Es wurde auch wenig gewählt, also sehr geringe Wahlbeteiligung. Was dann viele auslegen und sagen, aha, damit hat man den Rechten seine Stimme gegeben. Weiß man nicht, wenn diejenigen, die jetzt nicht abgestimmt haben, abgestimmt hätten, hätten sie vielleicht dann Fritelli gewählt und dann
Das
ist ja noch übler.
Und muss man auch sagen, also,
viele wissen schon, was sie tun, wenn sie ihre Stimme nicht abgeben.
Ja, und nach meiner Meinung, es war wohl die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte, wenn ich mich nicht überhört habe. Aber es waren trotzdem 64%, die gewählt haben. Und das ist schon
Ist eine Mehrheit.
Nach meiner Meinung nicht wenig. Das ist schon viel, ja, die da sich beteiligt haben. Ja. Und nach meiner Meinung, natürlich ist es auf jeden Fall so, viele Parteien müssen viel falsch machen. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Partei sagt, ein Mensch sagt, hör mal zu, alle anderen enttäuschen mich, ich will jetzt Faschisten. Das ist für mich einfach eine Schlussfolgerung, die es nicht geben darf. Aber man muss auch sagen, die Frau Meloni hat es auch geschafft, gemäßigter aufzutreten sehr oft und gar nicht mehr diese rassistischen Sachen rauszuhauen, sondern wirklich zu sagen, wir sind für Italien, Italien first nach dem Motto und es muss den Menschen wieder besser gehen und so weiter und so fort. Aber sie hat auch ganz viele Sachen rausgehauen, anti-islamisch und anti-Ausländer, anti-Einwanderung. Das ist schon echt leider sehr ernüchternd. Das ist wirklich, das Wahlergebnis ist leider wirklich sehr bitter.
Und sie bedient natürlich auch wieder die alten antisemitischen Vorurteile mit irgendwelchen Finanzmächten, gegen die es vorzugehen gilt, die versuchen, das Wertesystem Familie zu zerstören und so weiter und so fort. Die versuchen aus der Bevölkerung nur noch Roboter zu machen.
Ja.
Dennoch auch für Italien gilt, es steht uns dann am Ende auch nicht zu, Land komplett zu be- oder zu verurteilen.
Verurteilen sowieso nicht.
Für das, wie es jetzt gewählt hat. Es ist erschreckend und es ist beunruhigend. Dennoch sind wir natürlich auch, obwohl wir so einen hohen Zulauf haben, sind wir natürlich in der luxuriösen Situation, dass bei uns nicht sofort die andocken.
Ja, ja.
Also Italien hat natürlich seine Küsten, wo schon seit Jahrzehnten einfach aus Afrika die Flüchtlinge ankommen.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist halt ein Riesenthema und ein Riesenproblem für Italien, dass die für ganz Europa quasi bündeln müssen.
Ja,
und die gerechte Lösung, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, eigentlich müsste da die Anlaufstelle sein und von dort gerecht verteilt werden, um auch Italien da zu entlasten.
Ja, ganz klar.
Dass jetzt eine rechte Partei da an der Macht ist, ist auch letztendlich mit die EU verantwortlich dazu.
Da gibt es viele Gründe. Und
Europa.
Ich sehe es genau wie du, dieses Italien.
Viele Gründe, aber ein Grund, genau dieses Ding Italien auch oft allein gelassen zu haben
mit
diesem Problem. Ne, im Stich gelassen. Dasselbe gilt für Griechenland.
Ja. Mal schauen, wie es Griechenland sich entwickelt. Aber auf jeden Fall sehe ich das genau wie du. Die EU hat wirklich, da muss ganz viel passieren, dass man diese Länder an der Küste so im Stich lässt. Das ist einfach nur tragisch und peinlich. Nach dem Motto, ich habe das Pech gehabt, ihr seid halt da. Und wir nehmen keinen auf. Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich war gestern, als ich mir die Reden angehört habe, schon, das ist ja wirklich, also offenes Visier.
Ja, auf der anderen Seite, so richtig lange sind ja auch nie die Regierungszeiten gewesen. Berlusconi war natürlich gefühlt lange an der Regierung.
Ja.
Aber der Italiener ist nicht so parteitreu in der Wahl wie wir Deutsche.
Ja. Mal schauen, ob die EU aus diesem Ergebnis lernt. Also wenn man daraus die richtigen Schlüsse zieht. Sonst braucht man sich nicht wundern, wenn immer mehr Länder abdriften. Also Frankreich ist ja seit Jahren immer kurz davor, gefühlt.
Schweden hast du eben schon genannt, Ungarn.
Ja, Polen.
Österreich.
Ja, da war doch was.
Kein Widerspruch, Österreich auch, ja, kann man sagen. Die haben ja nochmal die Kurve gekriegt, gell?
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja. Lutz, ganz kurz, du bestehst die ganze Zeit darauf, dass ich, wenn wir hier irgendwas unterbrechen, wieder aufnehme, hat das einen Grund?
Ja. Ist ja schön, dass du dich selber zum Schafott bringst, mein Freund. Das, ja. Nein, du, also es war ja jetzt nicht tragisch, ne, aber auffällig. Abdel hat in der letzten Folge tatsächlich eigenständig mal gekürzt. Wir haben, glaube ich, bestimmt eine ganze Viertelstunde über die Beerdigung der Queen und der daraus folgenden Sendung Hart aber fair mit, wie heißt er?
Sascha Lobo.
Dein Freund? Sascha Lobo, den du ja auch persönlich gut kennst. Da haben wir drüber gesprochen. Und dann beim Schnitt meldete sich dann irgendwann unser Tonmeister Till und sagte, ups, wo ist denn da die Viertelstunde die Spur von Abdel? Der Lutz redet ja die ganze Zeit nur alleine.
Richtig.
Ja. Und da hast du offensichtlich vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken.
Sehr vermutlichst. Oder ich bin mit meinen Sucuk-Fingern an irgendeine Tastenkombi rangekommen. Aber ich vermute eher, ich habe einfach versucht, wieder auf Rec zu klicken oder Rec anzuklicken. Ich bitte um Verzeihung, es waren die wichtigsten 15 Minuten, die wir je besprochen haben.
Auf jeden Fall. Ja. Wir hätten einiges dazu beitragen können, aber jetzt ist es zu spät.
Ja.
Verloren gegangen.
I'm sorry. Ja, aber deswegen erinnert mich jetzt Lutz die ganze Zeit daran, dass es schlimm bei Lutz einen Fehler zu machen, weil er wird das jedes Mal jetzt sagen. Ne, aber dann wieder
auch. Man muss wirklich mal ganz lobend erwähnen, dass wir 82 Folgen gebraucht haben, dass einer von uns beiden dann mal vergisst, wieder auf Aufnahme zu drücken. Weil der andere achtmal pullern war.
Ja.
Weil er stoffwechselfördernde Mittel genommen hat.
Das stimmt allerdings, weil bisher haben wir es, wenn, dann immer gleichzeitig vergessen.
So sieht's nämlich aus. Ja. Deswegen alles nicht tragisch.
So.
Die Queen ruht. Es haben sich alle bei Sascha Lobe entschuldigt. Und damit ist die Sache jetzt erledigt.
So, schöne Grüße an Sascha Lobo und an David Beckham, der 12 Stunden stand. So, aber die 15 Minuten sind leider unwiederbringlich weg. Ja.
Mm. Ach, du hast in der letzten Folge dich doch so positiv darüber geäußert, dass Holländer so gut Englisch sprechen,
die
holländischen Fußballprofis in Interviews.
Ja.
Ich habe eine Erklärung.
Jetzt kommt's.
Hat mein holländischer Nachbar mir mal erklärt, und du wirst es auch sofort sagen, ja, natürlich. In Holland laufen alle englischen, amerikanischen Filme, Serien im Kino und im Fernsehen im Original mit Untertiteln, schon immer.
Ja.
Und deswegen lernen Holländer und Niederländer unfassbar gut Englisch.
Ja,
schon von kleinem Kind, sobald sie lesen können, können sie quasi amerikanische, englische Filme gucken.
Und ja, deswegen, einfach.
Auch vor allem mit der Aussprache. Das Holländische hat natürlich dann halt auch so ein bisschen diesen Zungenschlag beim R, wenn man es möchte. Das bietet sich dann noch an. Die klingen dann so ein bisschen amerikanisch. Man denkt, ist das australisch? Nee. Neuseeländisch? Wo kommen die? Und dann, ach so, ein Holländer.
Ja, ist ein Holländer. Ja, das hätten wir auch mal machen müssen in Deutschland. Wir haben zwar grandiose Synchronsprecher, aber ohne grandiose Synchronsprecher dafür so gut Englisch können, das wäre schon geil.
Ja. Yeah. Weißt du, welcher Holländer auch gut Englisch konnte?
No, I don't know.
Der Manager von Elvis, Aaron Presley.
Okay, das war ein Holländer.
Ja, war ein Holländer, wusste auch keiner. Ich habe den Film jetzt nämlich endlich gesehen, den Elvis-Film.
Und?
Den neuen. Ich war echt positiv überrascht. Okay. Also ich hatte ja große Befürchtungen, weil im Trailer sah der Sänger mal aus wie der Schauspieler, der Elvis gespielt hat, sah aus wie Felicitas Woll.
Mhm, ja.
Es ist halt wirklich krass.
Ist wirklich ihr Bruder.
Der Punkt ist, vom Look her versucht man halt dieses Farbenintensive der 50er Jahre zu reproduzieren und auch so ein bisschen Comic-Stil mit reinzubringen. Hier und dort, so in den Blenden und sowas. Und den ersten Auftritt, den man von Elvis da zeigt, ist er aus heutiger Sicht, erinnert er mich eher an Ziggy Stardust als an Elvis Presley, weil sie ihn sehr intensiv mit Kajal geschminkt haben und die Lippen, glaube ich, auch eher violett, was dem Film zuträglich ist, aber nicht der Figur. Weil Elvis war natürlich hübsch, aber ich finde, er hatte natürlich auch viele maskuline Züge einfach im Gesicht. Das war ja diese Mischung aus beidem.
Ja. Und die hat er im Film nicht.
Da ist es schon sehr, sehr, es geht eher in Richtung David Bowie, finde ich.
Okay.
So vom Typ her.
Ja.
Ne? So eher der feminine Typ, weniger in Girls. Er ist immer der feminine Typ.
Ja.
Nichtsdestotrotz der Manager, um den sich eigentlich der Film mitdreht. Das ist dieses geschäftliche Verhältnis der beiden. War, was sich später rausstellt, ein Betrüger. Er hatte sich selber eine Biografie angedichtet, dass er Colonel gewesen wäre bei der US Army und eine große Nummer und hat dann darüber zuerst im Country-Geschäft Touren gemanagt und ist dann irgendwann auf Elvis gestoßen, wo ja auch zwischen Rock'n'Roll und Country ziemlich die Überschneidung noch sehr eng waren zu der Zeit. Und rausgekommen ist, dass er holländischerweise war, nach Amerika illegal eingewandert ist, dann da in die Armee gegangen und sich dann quasi hochgearbeitet hat. Aber er hat diese ganzen Millionenumsätze, hat er ohne amerikanischen Pass gemacht. Er war nicht existent in Amerika als Person.
Ja, das ist also gewieft.
Das ist Showbiz.
Ja, Mann.
Vom Allerfeinsten. Und liebe Zuhörer, er ist noch einer der harmlosesten gewesen.
Sein Ruf eilt ihm voraus. Seit heute, das wusste ich alles gar nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht der größte Elvis Presley-Kenner. Ich kenne ein paar Lieder, finde ihn super, die Musik zumindest. Aber du weißt jetzt 500.000 Fakten mehr über ihn durch den Film als ich.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Komischerweise nicht. Also über Manager hat man jetzt viel, viel mehr erfahren. Aber alles so, was Elvis angeht, hat man dann doch schon die letzten 30, 40 Jahre, seitdem er tot ist, seit über 40 Jahren, ja, schon tot, hat man ja schon alles erfahren. Also jetzt so neue Erkenntnisse finde ich, was Elvis betrifft, nicht. Und es ist dann auch, glaube ich, wird es ihm nicht so ganz gerecht. Was ganz interessant ist, es wird viel so auf die schwarzen Wurzeln von Elvis verwiesen, also die musikalischen schwarzen Wurzeln, weil er sich dafür immer interessiert hat, in einem ärmeren Viertel aufgewachsen ist und so weiter. Aber du kannst aus Elvis Presley dennoch keinen absoluten Verfechter des Antirassismus. Kann man nicht sagen. Also wenn du siehst, Elvis hat ja so eine richtige Gang um sich rum. Die ganzen, das waren alles Weiße. Alles Südstaaten, Rednecks.
Okay. Ja.
Ne? Nichtsdestotrotz ist das ja irgendwie so die Urfrage von, Cultural Approach, kulturelle Aneignung, dass Elvis sich, und das wird in dem Film auch ganz gut ausgearbeitet, sich Elvis halt Songs von Schwarzen genommen hat und die in seinen Stil quasi übernommen hat, diese Performance auf der Bühne, wie er getanzt hat, der Hüftschwung und alles war zu 100% von schwarzen Künstlern abgekupfert. Und der Schlüsselmoment auch für seinen Manager war, dass ihm wurde im Film die Platte vorgespielt, die erste Elvis-Platte, und er sagt, ja, ich weiß, gut, die Jungs, aber da dürfen keine schwarzen Jungs auftreten, wo wir erstmal, nee, ist ein Weißer, und dann siehst du, bing, die Dollarzeichen quasi in den Augen bei ihm. Weil jemand mit der Musik, die alle natürlich verstanden als total geil tanzbar, wurde dann auf einmal von einem Künstler gebracht, der dann auch andere Locations spielen konnte.
Ja.
So. Wenn man es wirklich hart nimmt, hat er mit der Musik der Schwarzen die Kohle gemacht. Ist natürlich nicht fair, weil er hat dann auch vielen anderen schwarzen Künstlern, die es auch eigentlich erfunden hatten, erst Tür und Tor geöffnet.
Mhm. Ne? Ja. Weißt du, genau das habe ich auch schon mal gehört, dass der Plattenboss oder Manager, was auch immer, soweit ich mich erinnere, mit Schwarzen diese Musik machen wollte, aber die keiner hören wollte, plus die nicht auftreten durften in bestimmten Läden. Genau das, was du gerade auch sagst.
Genau.
Und da kam Elvis und sagte, geil, jetzt mache ich die Musik, die ich liebe, mit einem Weißen. Damit mache ich Asche und die Leute werden es sich anhören. Das war halt leider eine ekelhafte, rassistische Zeit damals.
Bis in die 60er.
Also schlimmer als heute auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also Beatles waren die ersten, die gesagt haben, es dürfen Schwarze und Weiße auf die Konzerte gehen in den USA. Mhm. Muss man sich auch vorstellen, ne?
Ja.
Also bitte 60er.
Ja.
Und beim Rat Pack, Sammy Davis Jr., das war auch eine ganz, ganz große Ausnahme, dass der da aufgetreten ist.
Ja.
Als Schwarzer.
Ja. Und kulturelle Aneignung ist natürlich ein Riesenthema. Das kommt immer auf den Einzelfall an, nach meiner Meinung. Das ist ein sehr sensibles Thema. Auch immer hat Elvis Presley von diesen Verboten für die Schwarzen damals massiv profitiert. So, ne? Aber er selber war jetzt kein Rassist, nach meiner Meinung, der sich dachte, das nutze ich jetzt aus. Sondern ich glaube, dass er die Musik wirklich geil fand und die einfach gemacht hat.
Er war Botschafter der Musik und er wurde ja genauso angefeindet dafür. Er wurde dafür angefeindet, dass er weibisch war, aus Sicht von Redneck. Mhm. Und natürlich hat er Musik von Schwarzen gemacht, was dann auch nicht in deren Weltbild passte.
Ja.
Ich glaube da überhaupt nicht an kulturelle Aneignung. Ich glaube da einfach nicht dran. Es ist ein Ding, wenn du siehst, Paul Simon, der mal mit südamerikanischen Musikern ein Album aufgenommen hat und denen an seinem Welterfolg überhaupt gar kein Geld dazukommen lassen. Erst später.
Ja.
Also der wirklich gedacht, ja cool, dann nehme ich hier richtig tolle Musik aus, richtig urig, aber ich zahle die auch wirklich so hier. $3.
Ja.
Das geht nicht. Das ist halt wirklich musikalischer Raub.
Was du machst.
Und super Beispiel, Reggae-Musik war ja, Reggae war in den 60ern zum Beispiel eine absolute Underground-Geschichte.
Ja.
Und wurde dann erst so in den 70ern von manchen Künstlern adaptiert. Aber auch dadurch kam dann auch so richtig erst der große Boom durch für Bob Marley. der, glaube ich, auch erst so Mitte, Ende 70er so richtig ein Bellstar wurde.
Ja, ja. Bei dem Thema merkst du gerade selber an meinem Schweigen, bin ich komplett überfordert. Nicht was kulturelle Aneignung geht, sondern ist auch dann kulturelle Aneignung möglich, wenn derjenige, der das macht, später damit Leuten Tür und Tor öffnet. Also für mich ist, solange jemand Musik macht, die er einfach geil findet, die er selber ohne Kalkül, ohne irgendwelche Pläne und Ziele und andere unterdrücken und ich ziehe die jetzt ab und mache mit ihrem Eigentum Kohle, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Also bei Elvis war es einfach leider eine scheiß Zeit. Rassismus, Schwarze wurden benachteiligt, die hatten leider nicht die Chance aufzutreten. Er fand die Musik super und hat damit Geld gemacht. King of Rock'n'Roll würde ich ihn das auch nicht so richtig nennen, ist aber halt Marketing.
Was?
Ja. Ja. Es gibt ja wirklich viele Schwarze, die vor ihm da waren und die klingen wie er. Das ist ja wirklich sehr bitter. Da kann ich echt jeden verstehen, der sich darüber ärgert. Aber der Hauptgrund dafür, dass sie nicht vor ihm den Ruhm hatten, war halt der Rassismus damals.
Absolut richtig.
Auftrittsverbote und die wurden leider nicht wie Menschen behandelt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es gar nicht so lange her ist, ist es echt krass. Das ist wirklich echt krass.
Hm. Ja, aber guck mal, Musikstile zu suchen, neue Einflüsse zu suchen und die in seiner Musik zu verarbeiten, finde ich völlig legitim.
Ja, ich auch.
Genauso finde ich das bei Frisuren überhaupt nicht verwerflich. Ich finde es eine absolute Fehldiskussion, jemanden vorzuschreiben, ob er sich jetzt ein Iro schneidet oder ob er sich Rasterzöpfe wachsen lässt. Das ist doch
ich persönlich,
und selbst wenn der andere sagt, ja, nee, ich fühle mich dem total irgendwie nah und will so leben, dann wissen alle, ey, ja, wird er natürlich nicht schaffen, weil du bist in Deutschland normal.
Ja.
Und du machst halt einfach so eine Kopie, wo du für dich jetzt gerade einen Lebensentwurf hast, wo du dich wohlfühlst.
Ja, ja.
So. Dann ist das doch okay. Mein Gott. Dadurch wird ja niemand irgendwie in einem Land benachteiligt.
Ja, ich persönlich finde, ich finde persönlich bei einer Frisur das kulturelle Aneignungsthema mindestens in den allermeisten Fällen komplett unangebracht und drüber. Oder unangebracht ist vielleicht übertrieben, aber das sehe ich auch nicht. So, ne? Und bei Klamotten sehe ich es in den allermeisten Fällen auch nicht. Also, es gibt sehr viele Touristen in Marokko, die tragen marokkanische Kleidung. Marokko war ja auch früher ein Kolonialisationsopfer. Auch da waren die Franzosen und Spanier sehr lange leider.
Yes.
Und ich kenne nicht die ganzen Marokkaner in Marokko, aber ich kenne bisher keinen einzigen Marokkaner, der sich darüber aufgeregt hat, dass ein Nicht-Marokkaner oder dass ein weißer Europäer marokkanische Klamotten trägt, so kulturell traditionelle Klamotten, sondern ganz im Gegenteil, die meisten freuen sich darüber. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Einblick aus meinem Leben, der muss nichts aussagen.
Ich glaube, genau der kleine Einblick, ich würde es jetzt so interpretieren, dass man sagt, du bist der Locals, du, und zwar, da ist es so bullenheiß, was tragen die denn? Und dann hole ich mir genauso ein luftiges Ding. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der da drin ist.
Das ist mit Sicherheit bei vielen der Grund.
Ich glaube, den Faktor, den du jetzt bei Touristen, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber bei Touristen, irgendwann kommt man ja eh an den Cringe-Moment, wo die dann noch versuchen, Traditionen zu übernehmen oder irgendwas noch zu machen, wie es ihnen aber auch dann beigebracht wird.
Ja, ja, ja.
Herrgott, nochmal. Also, guck mal, hast du Kenia-Urlaube, dann die Damen, die sich da die Korn, wie heißen diese kleinen Zöpfchen? Korn-Dingsbums. Du weißt, was ich meine?
Ich glaube, es heißt anders, aber ich weiß, was du meinst,
Die sich die flechten lassen.
Ja, ja, ja.
Das sind afrikanische Frisuren, die sich flechten lassen.
Ja.
Aber halt auch, so what? Herrgott, nochmal.
Aber deine, wie nennt man das? Intervention zu Touristen, da hast du vollkommen recht, das ist natürlich sehr, sehr kurz, aber ich meine nicht nur Touristen, ich meine eindeutig auch Nicht-Touristen, ich meine auch eindeutig Europäer, die in Europa leben und in ihrer Freizeit marokkanische Klamotten tragen oder Sachen,
so,
die...
in Deutschland?
Ja, gibt's auf jeden Fall. Oder zumindest Sachen...
Temperaturen, da kann man da doch tragen.
Nein, nein, ich meine auch wirklich Klamotten, die an marokkanischer Mode angelehnt sind. So,
ach so, okay.
Von irgendwelchen Modelabels einfach etwas frecher gemacht oder moderner oder anders.
Ja, ist und, doch...
Ja, ja, so, was... auf jeden Fall kulturelle Aneignung ist, wenn jemand wirklich sagt, ich werde die jetzt maßlos ausnehmen und auf ihrem Nacken Kohle machen, von irgendwelchen Menschen, ganz egal ob Araber oder Nicht-Araber oder Schwarzafrikaner, wenn man das überhaupt sagen darf, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das sehe ich in der Musik bisher, die Musik, die ich mag, habe ich es noch nicht gesehen, dass ich bei einem den Verdacht hatte, krass, das ist aber wirklich hier Ausbeutung, was der hier macht. Sondern ich hatte bei allen Musikern, die ich kenne, den Eindruck, dass sie diese Musik einfach lieben und die machen.
Mhm. Ja, und wenn ich eine Musik aus einem anderen Land auch spiele und importiere und mit meiner Musik verbinde, ist das, finde ich, immer total interessant und höre ich mir auch gerne an. Gibt von Willie Nelson, dem großen Country-Sänger. Willie Nelson, gibt es ein Reggae-Album. Werde ich auch mal verlinken.
Nein, macht
finde ich eine super Sache, weil doch Country und Reggae zusammen klingt wie ein Schwerverbrechen, ist aber eine brutal geile Platte. Würdest du dir auch anhören?
Ja, damit machst du nicht mal einen Scherz, bin ich echt neugierig. Ich selber wäre nicht auf diese Kombi gekommen, aber.
Ich auch nicht.
Ja, ja.
War von 2007 oder so, glaube ich, das Album. Ist hervorragend.
Aber gerade im kulturellen Leben, vor allem in Musik, geht es ja gar nicht ohne gegenseitige Einflüsse. Das ist, halte ich für ausgeschlossen. Das weiß nicht, wie das gehen
Absolut.
Soll.
Absolut. Ja. Genau das.
Übrigens, gute Nachricht, Lutz.
Ja.
Der Planet Erde wird doch länger bleiben als befürchtet vielleicht. Weil wir haben, wenn wir Glück haben, demnächst eine Gefahr weniger.
Ja, wir haben in 11 Millionen Kilometern, Meilen Abstand, haben wir einen Mond von einem Meteoriten abgeschossen und damit den Meteoriten in seiner Umlaufbahn verschoben quasi.
Verschoben quasi.
Vereinfacht ausgedrückt.
Ja, ja.
So habe ich es verstanden.
Ja, ja, genau das. Auf jeden Fall gab es da ein Experiment von der NASA. Geil, er hat es auch gesehen. Er hat es auch gesehen. Ich habe es leider heute erst gesehen. Nicht live. Ich habe mir vorgenommen, es live zu gucken. Aber habe ich nicht geschafft. Ja. Und das war echt geil. Die haben so eine Sonde draufknallen lassen. 11 Millionen Kilometer entfernt. Und die haben den getroffen. Das ist echt krass, was heutzutage alles möglich ist, Lutz. Und die haben dann gejubelt. Wie in den Army-Filmen, wenn jemand sagt, ja, das Flugzeug ist sicher gelandet, dann stehen alle auf. Und bis gestern dachte ich als Laie, sie versuchen diesen Asteroiden oder was auch immer, diesen Mond eines Asteroiden, zu zerstören, damit er in Einzelteile zerfällt. Aber nein, sie haben einfach nur versucht, seine Umlaufbahn ein bisschen, in quasi ein Ablenkungsmanöver, nach dem Motto, wir verdrängen dich jetzt in eine andere, dass du an der Erde vorbeischwebst oder vorbeirast.
Ja.
Und jetzt, die richtige Arbeit beginnt erst jetzt. Denn jetzt müssen sie gucken, ob sich die Umlaufbahn auch wirklich ändert.
Und das wissen sie halt nicht. Und da habe ich dann auch wiederum gedacht, puh, ist das so schlau, weil alles, was man ja so macht, nicht wahr? Also dieser Gedanke von dem Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Sturm auslösen kann, der kam mir genau da. Selbst wenn das 11 Millionen Meilen von hier entfernt ist, wenn so ein Ding einfach mal in eine andere Richtung aus dem Nichts gelenkt wird, ob es da eine Kettenreaktion geben kann, mit der wir jetzt nicht gerechnet haben, dass dann 8 andere Meteoriten sagen, oh, da können wir ja auf das Ding jetzt mal zufliegen.
Ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, die haben das bedacht. aber wenn nicht, sind wir am Arsch.
Nein, wenn sie noch nicht mal wissen, wie die Flugbahn von dem Ding jetzt läuft, weiß ich nicht.
Ja, ja. Aber war ja nicht teuer. Die haben 330 Millionen Dollar, hat das gekostet. Kann man ja mal
riskieren. Ja, man kann doch mal einfach so ein Steinsbrocken mit einem arschteuren Satelliten beschmeißen. Kann man ja mal machen.
Ich fand eine Info sehr interessant. Die Sonde war, das Raumfahrzeug war unbemannt. Dachte ich mir, da bin ich ja beruhigt. Sehr schön. Okay. Freiwillige vor, ich mach das. Kannst du bitte da reinfliegen?
Aber jetzt sind wir ja eigentlich auf alle Schreckensszenarien vorbereitet. Also jetzt sind wir eigentlich, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir alles mal, was wir uns vorstellen können, haben wir jetzt einigermaßen im Blick zumindest.
Du hast vollkommen recht. Auf der anderen Seite könnte es für die Kinder unserer Kinder, der Kinder, der Kinderkinder langweilig sein, wenn sie die Gefahr gar nicht mehr haben, dass ein Asteroid auf die Erde einschlägt, das man aus Hollywood-Filmen kennt. Die Gefahr ist ja wahrscheinlich in einigen Jahren dann mehr oder weniger minimal.
Ja.
Das ist eine Gefahr.
Lachen die sich über Armageddon kaputt.
Ja, ja, ja.
Lachen die sich kaputt. Guck mal, was die Angst haben. Guck mal, der Bruce Willis, was der Angst hat. Guck mal.
Das ist ja immer.
Dieser Idiot. So. Sag mal, was sagt denn die Uhr? Schon wieder so spät geworden. Möchtest du noch über die deutsche Fußballnationalmannschaft abseits der Binderreden.
Ja, können wir
du
gerne
hast ja schon anklingen lassen, dass du auf einen Vorrunden aushoffst.
Hoffst du auf keinen Fall. Und ich halte das für unrealistisch. Aber Costa Rica haben die in der Gruppe, Japan und Spanien. Und das ist zwei klare Favoriten. Aber Japan darf man nicht unterschätzen. Costa Rica ist der klare Außenseiter.
Japan, Spanien, beides gut.
Ja,
Japan,
ja, ja. Spanien. Und ja. Die deutsche Mannschaft ist wirklich, da ist der Wurm drin. Muss man einfach mal sagen. Obwohl der gar nicht nominiert wurde. Das ist echt, also, ja.
Chapeau, hey.
Nee, es ist leider schwierig. Es ist irgendwie echt der Wurm drin. Musiala gegen England, der beste Feldspieler.
Ja.
Zumindest auch der mutigste und Ideen kreativ und so weiter.
Da wird jetzt aber auch wirklich alle Hoffnung drauf gesetzt, ne?
Ja, auf einen 19-Jährigen. Ja,
das
ja,
ist ein bisschen, sehr viel Hype gerade. Ist so ein bisschen Poldi-Hype, der gerade passiert.
Ja, aber der ist definitiv gerechtfertigt, das bei Poldi. Poldi konnte nur hart schießen.
Ich sag nur von dem Hype und wie willst du denn einen Spieler, der 20 Jahre geleistet hat, mit einem 19-Jährigen vergleichen? Also ich bitte.
Ja, also. Okay, ich nehme alles zurück. Ja. Der Kölner hatte recht.
Gut.
So. Und gegen England, muss man echt sagen, war die Abwehr Englands schon, ich nenne den Namen nicht, weil der hat die letzten zwei Jahre viel zu viel einstecken müssen.
Ja.
War Hauptgrund. Er galt als 12. Feldspieler Deutschlands. Oder, also als 12. Spieler. Das war schon.
Walker.
Nee, nicht ganz. Ich nenne den Namen aber jetzt nicht. Weil er tut mir echt ein bisschen leid mittlerweile. Der war lange der teuerste Abwehrspieler der Welt. Seit ein paar Monaten nicht mehr. Und der ist langsamer als ich, glaube ich. Und ohne ihn hätte Deutschland nicht unentschieden gespielt gegen England, wahrscheinlich. Ich bin echt, also Hansi Flick muss, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja, so stürmermäßig haben wir jetzt nicht so viel zur Auswahl, wie es noch vor Jahren war. Und das ist ja nur wieder auch so eine deutsche Tradition, möglichst viele Stürmer irgendwie so
Sturmtank
zu bringen.
Ja.
Sturmtank, ne, so in großer Tradition. Wenn Deutschland jetzt insgesamt abbaut, von Bürokratie bis hin zur Nationalmannschaft, wundern wird's mich nicht.
Wenigstens konstant, ne? Gündogan hat ein schönes
aber
Zitat.
Aber jetzt mal, ja, Gündogan ist natürlich jetzt auch schon echt alt, ne? Dass der noch, ich find, bin ja Gündogan-Fan und finde, der hat immer super gespielt. Aber trotzdem, auch auf den Positionen, da muss doch mehr nachkommen.
Ja,
also irgendwie ist es ja, irgendwie jetzt hat man nicht den Eindruck, als ob sich da seit Jogi viel geändert hätte.
Also Gündogan zu alt ist natürlich eine Ansage, dafür kriegst du deinen ersten Shitstorm. Aber Gündogans Problem ist leider, dass er wirklich in der Nationalmannschaft selten so gut spielt wie bei City in der Premier League, leider.
Er ist Kapitän in City, das weiß ich doch.
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist er immer Kapitän?
Siehste.
Oder nur, wenn 10 ausfallen? Aber er ist ein super Spieler bei City und Müller. Ich glaube, der Müller-Bonus ist bald weg. Müller, also ganz ehrlich.
Ja, aber Müller, das ist aber auch kein Wunder bei der Belastung, die der Kerl die letzten 10 Jahre hatte. Der war ja schon 2010 eigentlich vor dem Burnout.
Da hast du auch recht. Aber er ist einfach nicht mehr so
und
gut.
Man muss jetzt auch einfach mal, ganz klar sagen, diese Nations League ist auch total unnötig. Also wenn, ich kann die Vereine wirklich verstehen und glaub denen auch, wenn die jetzt schon die Hand heben und sagen, das geht nicht mehr, diese ganze Belastung.
Definitiv.
Und von diesen Spielen, finde ich, ist auch irgendwie so schwer, irgendwas herzuleiten im Moment von der Nations League, finde ich.
Ich weiß nicht, ob man da schwer ist, Sachen abzuleiten. Dafür war die Freude der Spieler viel zu hoch, wenn sie mal ein Tor gemacht haben. Kane, da dachte man wirklich, der hat jetzt die Champions League, Torschützenkönig und Weltmeistertitel gewonnen nach seinem Elfmetertor.
Der war heiß, ne?
Ja, der war echt heiß. Ja. War ein geiles Comeback von 0-2 auf 3-2.
Ja, wir sprechen ja gerade von den Deutschen, nicht von den Engländern.
Nein, damit will ich sagen, das ist also doch nicht so unwichtig. Sonst würde man sich als Kane nicht so krass freuen über ein Tor, ein Elfmetertor auch noch. Also das ist schon... Ich finde es viel zu viel Belastung. Das Thema sind wir einer Meinung. Viel zu viele Spiele.
Ja, aber du kannst doch nicht den englischen Fußball jetzt mit dem deutschen Fußball mit der Belastung gleichsetzen. Das geht nicht.
Wie meinst du das?
Ist ja schon anders.
Anders definitiv.
Ist ja anders.
Ja. Also, aber nach meiner Meinung, so kurz vor der WM ist jedes Spiel wichtig, weil jeder will in den WM-Kader kommen. Und dafür war die Leistung beider Mannschaften, England und Deutschland. Also ich bin sehr gespannt auf die WM.
England wirklich, die haben glaube ich auch, das waren jetzt erstmal, dass die Tore geschossen haben in den letzten 4 Spielen, ne?
Ja, man, die haben jetzt bis gestern, also bis zum Spiel gegen Deutschland hatten sie nur ein Tor in 5 Spielen, glaube ich.
Das
muss man überlegen. Bei so einem Kader, das ist einfach nur krass.
Ja. Natürlich ist jedes Spiel wichtig vor der WM, aber dafür hat man auch zu oft schon schlechte Leistungen, vor allem jetzt so von der deutschen Nationalmannschaft, kurz vor einer WM gesehen,
das stimmt,
wo sie dann im Turnier noch funktioniert haben.
Ja, ja, das ist echt krass. Ja. Das ist wirklich krass.
Aber Musiala, wirklich, da wird im Moment zu viel, glaube ich, gehypt. Ich glaube, dass der gut ist, definitiv.
Ja, ja.
Aber es ist zu viel Last auf den Schultern, weißt du?
Ja, ja, da bin ich auch kein Fan von.
Und auch, und ich weiß es nicht, aber Poldi hat ja dann auch von sich noch so ein bisschen dieses ich bin eh jetzt noch das Spaßmaskottchen-Pflegetyp, auch in jungen Jahren noch mitgebracht, hat seine Leistung gebracht. Aber genau das schwingt bei Musiala nicht mit. Ich finde, der ist ja eher so ein ernsterer Typ.
Er ist auf jeden Fall ein wichtigerer Spieler als Poldi. Der ist schon, ich verstehe, was du meinst, er ist nicht der gute Launebär. Der kommt auf den Platz und bam.
Ja, und dann wird, dann ist halt dann auch die Belastung, glaube ich, direkt ein bisschen größer.
Ja, ja.
Der Umgang mit der Belastung.
Ja.
Aber Hauptsache, du hast einen neuen Posterboy, den du dir zu Hause an die Wand hängen kannst.
Nee, nee, eine andere Sache noch, die ich persönlich noch loswerden möchte, falls einer vom ARD zuschaut. Oder ist es ZDF oder RTL? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
wenn er zuhört, würde mir reichen, zuschauen müssen.
Christoph Kramer. Christoph Kramer bitte nicht als Experten.
Wieso das denn nicht?
Super Typ, super sympathisch, aber ein Spieler, der noch in den WM-Kader möchte, kann nicht die WM-Mannschaft beurteilen. Oder das ist einfach
Ach, das ist doch egal. Ich glaube, mittlerweile wird alles aufgebaut. Ach, das ist doch egal. Mein Gott.
Aber er hat den Satz des Tages rausgehauen beim Spiel gegen Ungarn. Man darf nicht pauschalisieren, aber generell gilt.
Man darf nicht, aber generell gilt, ja, ja. Nein, aber du meintest jetzt einfach, dass er als Kommentator für die Nationalmannschaft irgendwie nicht so...
Ja, ja,
das ist vielleicht dann doch für ihn auch ein bisschen... Das ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt.
Wäre aber lustig, wenn er genau seine Konkurrenzposition schlecht redet. Also der Kimmich heute wieder katastrophal.
Ja, wird er bestimmt auch viel Freude in der Kabine kriegen, dann, wenn er nominiert wird.
Ja, ja, ja. Goretzka, der hat auch mal bessere Zeiten gehabt. Das ist also wirklich schwierig. Den würde ich da nicht hin.
Aber solange Julian Nagelsmann mit der Bild zusammen ist, kann auch Christoph Kramer noch die Nationalmannschaft kommentieren.
Das war doch das perfekte Abschlusswort.
Ist ja alles jetzt ein bisschen aufgebraucht
schon. Ja. Es sei denn, du wirst noch was loswerden. Also Zeit für Lutz habe ich immer.
Nee, ich guck jetzt wirklich auf das, was mir wirklich wichtig war diese Woche. Was haben wir noch? Ach hier, Berlusconi hat heute Geburtstag.
Oh.
Willst du gratulieren?
Nein. Berlusconi, ein ganz tragisches Kapitel.
Und 1874 wurde das erste Fußballspiel in Deutschland von Schülern des Gymnasiums Martino Katerinium in Braunschweig unter der Leitung von Konrad Koch und August Herrmann auf dem Gelände der kleinen Exzessierplatzes ausgetragen. Mit diesem Spiel schlägt die Geburtsstunde des Fußballs auf europäischem
Boden.
Festland.
Festland, stimmt, da war ja noch was davor. Ne? 1874, 1900 bis 2022, 122 Jahre, 1872. Fast 150 Jahre. Und das ist die aktuelle Form, die wir haben.
Genau so sieht's aus.
Hansi Flick, das geht so nicht. 150 Jahre Zeit. Das Einzige, was wir haben, sind Top-Torhüter.
Ja.
Übertrieben formuliert. Wir haben auch ein krasses Mittelfeld. Krasses Mittelfeld.
Ja.
Aber, ja gut. Wir schauen mal.
Naja, wir schauen mal.
Ja, Lutz, vielen Dank.
Ich danke, Abdel.
Danke, liebe Zuhörer, dass ihr am Start seid. Und ach ja, apropos, danke sehr. Danke auch an die Spenden, die uns über PayPal erreichen. Vielen Dank. Jeder Cent wird zu 100% in den Podcast gesteckt. Also auch danke an alle, die uns in Zukunft spenden wollen. Und danke an alle Kommentare über Apple oder Freunden weitersagen, Sterne verteilen auf Apple oder auf Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
Jawohl. Ein Sternchen bei Spotify ist genauso viel wert wie ein Sternchen bei Audible oder bei Spotify.
Ja.
Oder bei Apple.
Richtig. So,
genau.
Ja, ja.
Ja. Sehr schön. Ja. Genau so. Vielen Dank, gehabt euch wohl. Die neue Folge gibt's in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wieder unter allen bekannten Podcast-Ausgabestellen.
Oh ja. Danke sehr. Schöne
nicht,
Grüße.
Nicht dich?
Nicht doch.
Tschüss.
Ciao.